Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Unzen. Heute passend dazu das leidliche Thema Inventar und Ausrüstung bei DSA und im Rollenspiel an sich. Teil 1 von 2. Hallo zusammen da draußen, liebe ZuhörerInnen der Schwafelhelden und der Meistergespräche. Und bei zweiterem sind wir heute dabei mit einem sehr illustren Thema, zu dem wir von euch auch viel Rückmeldung bekommen haben, nämlich das leidliche und schöne Thema der Ausrüstung oder des Inventars in Rollenspiel. Damit ich nicht alleine die Weisheit in den Beutel eures Ohres packen muss, ja, nicht schlecht, sind dabei heute zwei meiner lieben MitmeisterInnen, nämlich der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo, Fex sei mit euch.
Und natürlich die weise, allerliebste Josi. Hallo Josi.
Grüße.
Genau, Magnus kann heute nicht dabei sein, fällt krankheitsbedingt aus. Schöne Grüße an dieser Stelle und gute Besserung. Aber wir drei werden das auch schon wuppen. So, wie immer möchte ich aber von euch wissen, was habt ihr denn in letzter Zeit so gespielt an Rollenspielen und was war da euer Highlight? So, wer möchte anfangen?
Ach, ich kann es ganz kurz machen. Ich bin zu nichts gekommen, leider. Also von daher gebe ich gleich mal an jemand anderen ab von euch beiden.
Dann übernehme ich direkt den Staffelstab und kann sagen, dass es bei mir tatsächlich auch mal ein bisschen ruhiger ist. Ich spiele nicht mehr so 3-4 Runden die Woche wie sonst, sondern aktuell so eine. Das ist wirklich wenig für mich. Und mein persönliches Highlight auf jeden Fall, ich habe letztens einen Heiratsantrag gemacht und er wurde angenommen, also im Rollenspiel. Und mein Lord Henry Weatherby hat in meinem wunderbaren Stolz- und Vorurteils-Setting seiner geliebten Cassandra Allen einen Antrag gemacht auf einer spontanen Vernissage. Und ja, er ist nun verlobt. Und schwebt auf Wolke 7. Und es war sehr herzergreifend. Und ganz ehrlich, ich hatte wirklich selbst ein bisschen Bedenken, ob denn überhaupt Ja gesagt wird. Das war schon sehr, sehr spannend.
War sehr schön. Ich kenne das Gefühl. Aber die Hochzeit wird dann auch im Winter also ausgespielt, ne? In dem Setting. Dann
genau. Cool. Genau. Wir bespielen eine Winterhochzeit und an dieser Stelle einfach mal ganz, ganz liebe Grüße an die liebe Levanna, die nämlich, quasi meine Verlobte nun ist. Das ist fantastisch.
Sehr schön. Das wird bestimmt klasse. Ja, schöne Grüße. Und ich habe das ja auch mitbekommen am Rande, beziehungsweise aus euren Erzählungen, ich habe mich sehr für euch gefreut. Ich hoffe, es geht alles gut bei der Hochzeit. Ich weiß ja nicht, was das für ein System ist, was da noch alles so schief gehen kann oder für Geheimnisse ans Licht kommen.
Ja, das wird wunderbar.
Gut, also ich habe selber nichts, ich habe nichts gespielt, was irgendwie neu oder außergewöhnlich war. Ich habe jetzt das Intro, also quasi diese Intermezzo-Folge zum Zug durch das Nebelmoor gespielt mit den Schwafelhelden, weil wir, obwohl die Folgen jetzt noch nicht draußen sind, hinter den Kulissen schon am Zug durch das Nebelmoor dran sind und ich freue mich sehr auf das Abenteuer. Ja, und wie alle Zwischenabenteuer war es viel freies Spiel, viel Gerede, viel Gelaber, viel Verhandlungen, viel Gedöns. Und das ist natürlich auch immer lustig, wenn man sich ein bisschen frei machen kann von diesem strengen Rahmen der alten Abenteuer. Und ja, ich freue mich drauf. Und das war's eigentlich. Ja, genau. Das war mein Highlight. Gut, dann, ihr Lieben. So, wir haben für die Highlights jetzt nur 5 Minuten gebraucht, weil Magnus nicht dabei ist und seine 39 Spielrunden erzählt. Was ja auch immer ein schöner Splen ist, den wir hier gerne aufnehmen. Aber in diesem Fall können wir direkt zu unserem Thema übergehen. Inventar. Also, das Erste, was wir ja immer machen, ist, worüber reden wir hier eigentlich? Eine Definition, eine lexikalische Definition von Inventar. Wer hat denn da von euch vielleicht mal nachgeschaut, nachgelesen, Google befragt, was ist ein Inventar überhaupt und auch in Bezug zum Rollenspiel eigentlich? Wer möchte da mal die Ideen in den Raum werfen von euch beiden?
Ja, ich glaube, da mache ich den Anfang. Ich habe mal ganz einfach gegoogelt und mir angesehen, wo das Wort herkommt und die Etymologie des Wortes nachgeschlagen. Und es kommt aus dem, wer hätte es gedacht, aus dem Römischen, aus der römischen Rechtssprache und das aus dem Lateinischen. Inventarium. So. Und das ist irgendwann mal im 15. Jahrhundert in deutschen Texten aufgetaucht, und zwar heißt es dann so viel wie Vermögens- oder Nachlassverzeichnis. So, und seitdem ist das Inventarium irgendwie in der deutschen Sprache. Und kurz bevor wir angefangen haben, die Sendung aufzunehmen, haben Josie und ich so ein bisschen im Internet geguckt und wir haben gesehen, zwischenzeitlich ist es auch irgendwie handelsrechtlich im Gebrauch, also die Bedeutung des Wortes hat sich ganz schön erweitert und irgendwann mal ist es dann halt auch im Rollenspiel angekommen, das Inventar.
Sowohl am Spieltisch, Pen and Paper, als auch bei so Computerrollenspielen, ne? Inventory Management etc. ist ja auch ein ganz klassischer Begriff, der jetzt auch wirklich inflationär schon verwendet wird.
Oh ja, da sagst du auch schon was Lustiges mit dem Management, da kommen wir bestimmt nachher auch noch dazu.
Da kommen wir auf jeden Fall zu, okay. Also das heißt, im strengen Sinne ist es das, was man besitzt oder was man dabei hat? Fragezeichen. Mhm. Josi, was meinst du?
Im strengen Sinne habe ich keine Ahnung. Für mich ist Inventar immer das, was grundsätzlich zu klein ist. Sowohl im PC-Spiel, man muss sich immer größere Taschen kaufen, weil man nicht genug mittragen kann. Oder halt auch im Pen and Paper. Ich erstelle grundsätzlich irgendwie Zusatzblätter, weil mein Inventarfeld viel zu klein ist für die Sachen, die man dabei hat oder die mein Charakter zumindest so mit sich trägt. Und dementsprechend eine... Wie war die Definition?
Ein Vermögensverzeichnis.
Nein, Verzeihung, die Definition der Frage.
Ach so.
Ich kann keine klare, klare Definition, also keine klare Antwort auf die Frage geben, aber das Feld ist immer zu klein. So.
Okay, alles klar. Gut, also beim Rollenspiel reden wir jetzt mal, also ich grenze es jetzt einmal ein, damit wir da einen Einstieg finden. Wir können es natürlich später auch wirklich nochmal aufbrechen und schauen, was es für Alternativen gibt zu Inventarsystemen. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, darüber zu sprechen, über das klassische Inventar in einem Rollenspiel, was eine Figur oder ein Charakter erstmal dabei hat. Wir reden natürlich auch darüber, welche Einschränkungen es gibt, welchen Sinn es hat, welche Möglichkeit man hat, das noch zu erweitern, welche Probleme es da gibt und so weiter und so weiter. Also, jetzt werden wir mal anfangen. Ich stelle mich ja immer gerne blöd und wenn ich jetzt jemandem Rollenspiel erkläre, welche Funktion hat eigentlich das Inventar bei Rollenspielen? Wofür ist es da? Warum gibt es das? Was ist der Sinn davon, wenn wir das jetzt mal versuchen einzugrenzen? Was meint ihr?
Naja, grundlegend ist es, glaube ich, erst einmal dazu da, dass du als Spieler weißt, was du überhaupt alles dabei hast und zum anderen auch, dass der Spielleiter weiß, was du alles dabei hast, damit du jetzt dann nicht irgendwelche Sachen aus dem Ärmel zauberst, die du halt eben nicht dabei hast, die halt nicht in deinem Inventar sind. Zumindest mal nicht... wenn es völlig abgefahren ist. Aber ich glaube, jetzt machen wir da im Prinzip schon wieder eine andere Frage auf. Ja, was gestattest du denn dein, oder wie genau willst du es als Spielleiter haben, dieses Inventar? Mhm.
Deine erste Antwort war ja schon interessant, weil du ja gesagt hast, es geht vor allen Dingen darum, aufzuzeigen, was man nicht dabei hat. Damit man es nicht aus dem Ärmel zaubert. Oder lege ich dir das jetzt gemeinerweise in den Mund?
Nein, das ist dann schon der richtige Rückschluss. Ja, also ich glaube, zuerst mal geht es darum, dass du als Spieler tatsächlich weißt, was habe ich denn alles dabei? Und ja, und damit halt, ja doch, ich glaube, jetzt wiederhole ich mich zwar, aber auch damit halt der Spielleiter weiß, was du eigentlich dabei hast. Ja, das ist jetzt mal so das Grundlegende, würde ich sagen. Mhm.
Ich würde da nochmal, jetzt auch nochmal in Bezug auf die Frage von eben, mit eingrenzen mit dem, das, was man dabei hat. Ich finde das super spannend, weil ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen das, was man dabei hat und das, was man dabei hat. Für mich ergibt das Sinn. Das heißt, mein Charakter kommt ja von irgendwo her. Er hat im besten Fall ein Zuhause, in dem es potenziell Gegenstände gibt oder so. Und in diesem Zuhause kann es zum Beispiel eine Schere geben. So, das wäre dann nicht Inventar, weil es ist ja Zuhause, sobald er auf Reisen geht. Wenn er jetzt auf Reisen geht und hat eine Schere dabei, steht ihm Inventar. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn, wenn er jetzt seinen Rucksack aufmacht und die Hälfte seines Inventars im Gasthaus lässt, ist aber auf der Reise, das heißt, wir spielen schon eine Kampagne zum Beispiel und nimmt jetzt aber für das Teilabenteuer diese Schere nicht mit. Gehört die jetzt ins Inventar oder nicht? Also hat er sie dabei oder hat er sie dabei? Also wisst ihr, was ich meine?
Ich kann dir jetzt nicht ganz, also die Schere, wo ist die Schere denn? Nein, also wenn er die Schere nicht im Rucksack hat, hat er sie nicht dabei.
Das heißt, ich müsste die aus meinem Inventar rausstreichen, wenn ich sie im Gasthaus lasse und gerade in die Höhle gehe, um sie zu erforschen?
Wenn du deinen Rucksack bewusst im Gasthaus lässt, dann schon.
Das heißt, mein Inventar muss leben. Für jeden kleinen Teilabschnitt, immer dann, wenn ich etwas irgendwo anders einlagere, kurzfristig oder langfristig, muss mein Inventar leben oder ist das eher da und stetig?
Also... Ich weiß nicht genau, ob ich deine Frage richtig jetzt verstehe oder worauf du hinaus willst, aber ich finde zum Beispiel, wenn für mich, was für mich ein Schlüssel ist, ist, wenn ein Spieler oder eine Spielerin, ja, bewusst sagt, ich lasse meine Ausrüstung hier, weil die ist mir zu schwer oder die behindert mich. Das heißt, man will auch einen Spielaspekt sozusagen anspielen, nämlich, dass man leicht bepackt ist. Das hat ja auch einen Vorteil, wenn man zum Beispiel Spelunken geht, also die Höhle erforschen. Und dann sind die Sachen, die man im Gasthaus lässt, weil man zum Beispiel jetzt in die Höhle will oder will, vielleicht will man sich auch durch die Gassen schleichen ohne seinen Rucksack, dann sind die Sachen auch nicht mit dabei. Beantwortet ja. Das deine Frage? Oder?
Jein. Also ja, tut es. Für mich ist es gerade wirklich die Art, wie ich mein Inventar, jetzt ganz klassisch, ich sitze am Tisch, habe eine Tischrunde, wie handhabe ich das? Wenn ich jetzt meine Schere, mit dem Beispiel, nicht mitnehme, um nachts durch die Gassen zu schleichen, muss ich sie aus meinem Inventar wegradieren, weil ich sie nicht habe? Aber woher weiß ich dann, dass ich sie besitze und theoretisch da dran komme, sobald ich wieder zurück bin? Das meine ich damit.
Gut.
Also dabei haben oder dabei haben.
Ja. Also ich würde davon ausgehen, dass die Figuren, die Heldenfiguren zum Beispiel bei DSA, im Prinzip immer alles dabei haben. Es sei denn, es wird anderweitig jetzt irgendwie gesagt und dann muss es halt vorher auch irgendwie markiert werden oder so. Also wenn man zum Beispiel im Gasthaus ist und man ist eingekehrt und nachts hört man ein Geräusch auf der Straße und wenn dann zum Beispiel jetzt Nalle Farnlieb sagt, ich stehe auf und ich gehe sofort raus, dann hat sie ihre Sachen im Zimmer gelassen. Das ist so, davon gehe ich aus und ich würde mir auch, also ich würde auch denken, dass meine SpielerInnen auch davon ausgehen, weil es halt auch keinen Sinn macht, dann alles mitzunehmen, wenn man schnell nach dem Geräusch draußen guckt oder so. Aber ich würde nicht erwarten, dass das irgendwie aufgeschrieben oder markiert wird, sondern ich finde, da gibt es so in den Spielegruppen so ein, also zumindest bei den Schwafelhelden, ein bisschen so eine gesunde Menschenverstand-Ebene. Ich weiß, die ist immer schwierig und konfliktträchtig, aber trotzdem, ja, ich hätte jetzt ja nicht meinen Rucksack mitgenommen, wenn ich schnell nach unten stürme, weil jemand geschrien hat. Und das, finde ich, ist eine Vereinbarung, die man gut miteinander treffen kann. Aber ja, da kann man natürlich auch dann diskutieren darüber.
Das heißt also, im Prinzip ist das Inventar erst einmal so eine Standardausrüstung, was du als Charakter trägst und bei dir hast. Außer du bist halt in so einer Ausnahmesituation. Und eine Ausnahmesituation kann ja schon beispielsweise sein, dass du halt eben nachts im Nachthemd aus dem Bett springst, obwohl auf deinem Inventarbogen eigentlich steht, ich habe eine Lederrüstung. Aber die hast du halt eben in dem Moment ja eben nicht an.
Ja, genau. Also, okay. Genau so ist es. Dann, ja.
Dann fängt es da schon an, ja.
Da fängt es schon an. Oder wenn man zum Beispiel nachts sagt, ja, man hat eine Fackel im Inventar. Und dann hört man ein Geräusch im Zimmer und sagt, ich mache jetzt die Fackel an. Und dann könnte man jetzt als Spielleiter sagen, ja, hast du mit der Fackel jetzt geschlafen? Wo ist die? Die liegt vielleicht in deinem Rucksack irgendwie in der Ecke vom Zimmer oder so. Also da würde ich dann schon drauf achten, ob die Sachen auch zugänglich sind oder nicht. Schon. Aber um trotzdem jetzt erstmal dir recht zu geben, beziehungsweise zu bestätigen, auch was du sagst, ist, ich würde schon davon ausgehen, dass es so eine Grundausrüstung, die man immer dabei hat. Es sei denn, die Umstände oder bewusste Spielentscheidungen sind gegenteilig. Doch. Schon. Wenn man zum Beispiel irgendwo hochklettert, also Nalle Farnlieb ist ein gutes Beispiel, weil die das immer macht. Also die sagt immer, ich ziehe meine Rüstung aus und meine Schuhe oder lass meinen Bogen liegen, um irgendwo hochzuklettern oder zu schleichen. Die Sachen sind dann erstmal in Besitz, also im unmittelbaren Besitz. Die liegen dann vielleicht 3 Schritte weiter entfernt, sind aber gerade nicht zur Hand. Ja. Ja. Wie siehst du das denn selbst, Josi, wenn du schon hier so, so eine Frage in den Raum stellst?
Ich sehe das genau wie du oder wie ihr. Aber ich fand die Frage interessant.
Die Frage ist interessant. Ja, ich glaube, da ist auch mal die Frage, inwiefern die Spieler und Spielerinnen mit dem Meister sich so ein bisschen, wenn jetzt jemand zum Beispiel, Shahim legt sein Schwert ab, um zu schleichen, kommt zurück und sagt, ja, es ist eine Ork-Patrouille. Gut, komm, wir greifen sie an oder wir fliehen. Sagt aber nicht explizit, dass er sein Schwert wieder aufhebt. Solche Situationen kennt ihr bestimmt. Da bin ich als Meister, sage ich, natürlich nimmt der sein Schwert wieder mit. So, das wäre mir einfach wirklich zu Banane, wenn ich dann sage, nee, hast du dein Schwert dann wieder mitgenommen oder irgendwie so. Also das sind für mich dann eben auch im Umkehrschluss die Dinge, die ich als Meister zulasse, wo ich sage, ja, da bin ich genauso bereit, davon auszugehen, dass die Spieler das machen, so wie ich erwarte, dass die Spieler auch verstehen, dass ich nachts sage, hey, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Bett liegt, ist euer Rucksack vielleicht in der Ecke vom Raum oder neben eurem Bett erstmal. Da würde ich mir auch würde ich mir auch an den Kopf fassen, wenn jetzt ein Spieler sagt, nee, ich schlafe immer mit dem Rucksack in der Hand, weil das einfach nicht realistisch ist. Es sei denn, man sagt, hey, heute Nacht schlafen wir hier in einem Gasthaus, das kommt mir nicht geheuer vor. Ich schlafe mit meinen Anziehsachen, mit dem Rucksack in der Hand und meinem gezogenen Messer. Das passiert ja auch in solchen Geschichten. Das fände ich dann wiederum was anderes. Aber ansonsten, nee.
Also, aber es ist doch jetzt schon sehr interessant, gell? Weil wenn du jetzt davon ausgehst, du hast dieses Inventar auf deinen Charakterbogen geschrieben, dann haben wir jetzt ja quasi schon herausgefunden, es ist nicht unbedingt immer das, was du wirklich am Körper hast. Es kann auch einfach mal so in der unmittelbaren Nähe sein. Also so, wie du gerade gesagt hast, dass mal so, du legst den Rucksack halt in deinem Schlafzimmer irgendwo halt in die Ecke, dann ist er halt mal 4, 5 Meter von dir entfernt. Oder, was du auch gerade gesagt hast, dass halt einer sein Schwert ablegt, dann 10, 20, 30, 40, 50 Meter wegschleicht, ja, also auch eine Riesendistanz zurücklegt, ja, und dann das Ding halt wiederholt, aber du vermerkst es ja nachher nicht entsprechend auf dem Inventar. Also ich glaube, es wird jetzt nicht einer auf die Idee kommen, so viel Micromanagement zu betreiben, dass er sagt, hey, Schwert ablegen, ich steig's auf dem Inventar durch, ich komme zurück, ich schreib's wieder neu aufs Inventar, auf den Inventarbogen drauf, gell?
Nee.
Also das heißt, bei uns regelt das im Prinzip dann das Kopfkino ja irgendwie, ja, wenn es irgendwie einleuchtend ist. Höre ich jetzt so raus.
In meinem Fall schon, ja, doch.
Ich denke
schon, ja.
Ich dachte gerade, wenn wir drei uns da so einig sind, ist das super, aber liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr das komplett anders managt, also wirklich mit Auftreiben, Durchstreichen, egal was ihr gerade ablegt oder so, ich fände das super interessant, da auch mal so eine Methode zu hören, die für mich Sinn ergibt.
Ja, genau. Also wenn ich das jetzt versuchen kann, mal ein Fazit rauszuziehen aus dieser ersten Fragestellung, würde ich behaupten, dass das, was man dann da den hat auf dem Inventarliste, ist das, was man grundsätzlich, was verfügbar ist. Also klar kann ich sagen, du holst den Zunderstein raus, der ist dann vielleicht in deinem Stiefel oder hinten in deinem Rucksack unter der Schlafsackrolle, wie auch immer, aber er ist verfügbar. Und erst wenn etwas nicht mehr verfügbar ist, ohne dass es durch einen Zeit- oder Aufwand oder Reiseaufwand wieder sozusagen zu sich genommen werden kann, dann muss es markiert werden. So würde ich das jetzt einmal zusammenfassen. Für mich so. Ja.
Mhm.
Genau. Mhm. Könnte es denn sein, dass es ein Rollenspiel ganz ohne Inventar geben kann, beziehungsweise gibt es das? Habt ihr das schon mal davon gehört? Sowas schon mal gespielt? Wird das für euch Sinn machen in einem bestimmten Setting, in einer bestimmten Art von Pen and Paper? Was meint ihr?
Ja.
Ja?
Ja. Genau, erstmal ja. Ich weiß, also klar, ich kenne mich mit Fate ein bisschen aus und da ist das Inventar tatsächlich nur sehr selten genutzt, weil es gibt zumindest in dem klassischen Fate-Core keine Rüstungsboni als Beispiel, keine Waffenboni. Also das wird, wenn dann, über Fertigkeiten oder Stunts geregelt und das Inventar als solches, was sonst für Rüstung oder Waffen gebraucht würde als Beispiel, fällt schon mal weg. Und das Inventar für, ich nenne es mal Fluff-Gegenstände oder für, ich habe ein Dietrich-Set dabei oder sonst was, wird über einen Fertigkeitenwert geregelt. Also ja, man kann das nutzen, das Inventar. In manchen Situationen ergibt das auch durchaus Sinn. Aber wenn ein Charakter, also nicht zum Beispiel, wenn ich Stargate leite, sagt, Mensch, habe ich jetzt eigentlich ein Seil eingepackt? Wäre es ja im klassischen Rollenspiel, in einer klassischen Rollenspielsituation so, hat man es gesagt, dass man es eingepackt hat, hat man es dabei, wenn nicht, dann halt nicht, weil es steht dann halt im Inventar oder eben nicht. Und bei Fate gibt es die Möglichkeit, auf einen Fertigkeitenwert namens Ressourcen zu würfeln. Und wenn der dann entsprechend hoch ist, dann hat man das halt eingepackt, ob man es jetzt vorher gesagt hat oder nicht. Das heißt, das Inventar kann damit so ein bisschen umgangen werden.
Wird dieser Wurf irgendwie modifiziert, je nachdem, wie wahrscheinlich das ist? Also gibt es da irgendeine Instanz? Okay, gut. Weil hätte ich jetzt, ich habe jetzt gedacht, ne, dass man sagt, okay, dass du das dabei hast, ist sehr unwahrscheinlich für deine Figur oder auch sehr wahrscheinlich. Ja. Okay, interessant, ja. Daniel, du wolltest was sagen?
Ja, aber Josie, lädt es dann nicht gerade so ein bisschen ein, so Hintertürchen auszunutzen? Ich meine jetzt so als Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel, die stehen jetzt vor irgendeiner außerirdischen Tür und dann sagt halt jemand, der einen hohen Ressourcenwert hat, ach ja, das ist kein Problem, weil ich habe nämlich meinen super genialen Code-Torbrecher dabei, den halte ich jetzt da einfach nur hin und dann plupp geht die Tür auf. Ich meine, ist das dann nicht so ein bisschen, wo du dann auch denkst, so, ja.
Ja, ich meine, es macht halt einen Unterschied. Das ist halt genau das, was Penny eigentlich gerade gesagt hat. Man hat ja einen Gegenwert, gegen den man wirft. Mhm. Jemand, der einen potenziell sehr hohen Ressourcenwert hat, generell schon in den Fertigkeiten, ist generell jemand, der eher vermögend ist zum Beispiel, der eher sowieso Dinge dabei hat. Das heißt, der hat eine gute Ausgangslage. Und es macht halt großen Unterschied, ob der sagt, ich habe eine Haarklammer dabei, um ein Türschloss zu knacken, oder ich habe den, wie war das, super Tür-Sensor-Scanner-Code-Knacker-Gerät-Schaft im Inventar, dann wäre es halt entweder, weiß ich nicht, eine Probe gegen den Wert 2 für die Haarklammer oder gegen den Wert 6 oder 7 für diesen Codeknacker oder von mir ist auch noch höher. Das sind halt ganz unterschiedliche Voraussetzungen, die dann erwürfelt werden müssen, sag ich mal. Für manche mit einem geringen Ressourcenwert wäre es unmöglich, das zum Beispiel dabei zu
haben. Ich glaube, also was ich spannend finde an dem, was du gesagt hast, Daniel, ist halt auch erstmal, wenn man so die Disposition oder das antagonistische Verhältnis zwischen Spieler und Spielleitung auch ein bisschen betrachtet. Ich glaube, so Systeme, die die Tendenz haben, den Spielern mehr Freiheiten zu geben und Spielerinnen, die verlassen sich ja auch ein bisschen darauf, dass man das System nicht aushebeln möchte. Also wenn ich jetzt ein System spiele, wo jemand einen Journalist spielt, ich sag mal sowas wie Cthulhu, jetzt vom Setting, und da wäre es auch so, das Inventar wird nicht vordefiniert. Dann würde ich mir aber auch wünschen, wenn schon die Spieler die Freiheit haben, das selbst zu definieren und zu sagen, hey, ich habe doch mein Feuerzeug dabei oder hey, ich habe doch mein X dabei, dass sie das nicht nutzen, um das System auszuhebeln auf einer Metaebene, sondern wirklich um das Charakterrollenspiel zu fördern und eben dann auch zu sagen, ja, klar hätte ich jetzt gern das Taschenmesser dabei, wenn ich gefesselt bin, aber warum sollte ich das dabei haben? Und ich glaube, das ist auch erstmal so, da muss ich unseren lieben Magnus jetzt zitieren, so ein Session Zero-Ding, um so ein bisschen zu schauen, was wollen wir eigentlich voneinander? Weil es gibt ja auch Spieler, die sagen, hey, gib mir eine Herausforderung, ich will das lösen, ich will so ein bisschen gegen den Spielleiter spielen oder gegen das Spiel oder ich möchte einfach eine Geschichte erzählen. Bei DSA sehe ich das ganz oft, dass die Spieler zum Beispiel auch trotz Talentwert nicht würfeln, weil sie sagen, das kann ich gar nicht wissen. Und das ist auch so ein bisschen die gleiche Sache wie mit diesem freien Inventar. Da würde ich als Spielleiter auch irgendwann sagen, ja, Moment mal, hast du jetzt das und das dabei, damit du diese Herausforderung überwindest? Oder ist das wirklich das, was deine Figur, wo du wirklich meinst, die müsste das eigentlich dabei haben? Und das sind für mich zwei Paar Schuhe. Und das erste halte ich nicht so für sehr valide, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Das finde ich sehr passend. Also gerade jetzt auch bei Fate mit den Ressourcen, das kommt sehr gut hin, auch mit den Fertigkeiten, wie du gerade sagtest, so dieses, das kann ich gar nicht wissen, das mache ich erst gar nicht. Gerade dieses System ist sehr stark auf den Charakterspielaspekt ausgelegt und das kommt da sehr gut mit hin, ja.
Mhm. Ja, würde ich jetzt auch sagen, ja. Mhm.
Wenn wir jetzt von dem Inventar ausgehen, ich sag mal D&D, DSA etc., wir haben eine Liste und schreiben auf Fackel, Seil, Proviant, Messer, Messerschärfer etc. pp. Das ist ja dieses klassische tabellarische Inventar. Würden euch noch alternative Arten von Inventaren einfallen, die es gibt? Also andere Möglichkeiten aufzuschreiben, was man dabei hat? Oder irgendwelche Möglichkeiten, zum Beispiel das Inventar anders zu managen, als du dieses klassische Aufschreiben? Habt ihr da irgendwelche Ideen oder Erfahrungen gemacht oder schon mal was anderes gehört?
Interessante Frage. Um ehrlich zu sein, ich glaube nein. Also ich bei Pen-Paper-Rollenspielen war es immer Listenform. Ein Blatt, eine Liste. Oder halt zwei Blätter und dann zwei Listen, je nachdem, wie viel Inventar du dabei hattest. Aber tatsächlich, gute Frage, aber nein. Hä?
Ich tatsächlich auch nicht. Nee. Also maximal eine Struktur in der Liste, also dass man unterschiedliche Listen hat von Fluff-Gegenstände, Nützliches, Magisches, aber trotzdem die Aufzählung, ja.
Ja, das ist interessant. Da könnten wir auch mal die Frage an die Community stellen. Abgesehen von diesem etwas freieren Inventarsystem, das heißt direkt auf einem Fertigkeitswert basiert, wie bei Fate, oder einem tabellarischen, präzisen Inventarsystem, was gibt es noch, was euch da auffällt? Ich glaube, ich weiß, es gibt halt Systeme, die spielen mit so Karten, so wie Deadlands, die haben so Kartenspiele-Sachen dabei, was dann für Gegenstände steht etc. Aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts ein. Was ich interessant fand gerade, Josi, du hast gerade gesagt Fluff, Magic Items etc. und so weiter. Würdet ihr sagen, und das ist jetzt auch eine Frage für euch, wirklich spezifisch an euch als Spielleiter, dass in euren Gruppen unterschiedliche Kategorien von Dingen unterschiedlich gehandhabt werden im Inventar? Sprich, dass ihr sagt, okay, diese Gegenstände, ja, die könnt ihr ruhig dabei haben, da achte ich nicht drauf. Das ist halt einfach nur Fluff, Fluff, Fluff. Aber da habe ich ein Auge drauf. Macht ihr da einen Unterschied? Und wenn ja, bei welchen Dingen?
Einmal ging es, glaube ich, so drum, dass wir in der DSA-Runde gesagt hatten, wir achten jetzt beispielsweise nicht auf das Gewicht oder auf die Sperrigkeit. Also grundlegend eher nein, aber sobald es dann irgendwie in dem Abenteuer dazu kam, dass die dann halt angefangen haben, irgendwelche Gegenstände zu horten oder halt eben versucht haben, eine größere Menge von Schätzen halt irgendwie mitzunehmen. Oder dass halt unsere Krieger damals irgendwie dann das vierte Breitschwert oder den vierten Zweihänder irgendwie mitnehmen wollte, dann ging es halt irgendwann mal los, ja, weiß nicht, ob du das jetzt nachher noch so alles tragen kannst, ja, irgendwo bei diesem zusätzlichen Zeug, was ihr auf den Abenteuern irgendwo unterwegs an zusätzlichen Gewicht und Sperrigkeit irgendwie sammeln, da habe ich dann schon immer so geguckt, kann ich mir das überhaupt noch vorstellen, dass der noch so laufen kann? Also da war ich dann schon so ein bisschen, da habe ich dann schon so ein bisschen genau hingesehen. Andererseits bei dieser Grundausstattung, was die dabei haben, ja, der Magier hatte halt seinen Zauberstab dabei, unsere Streunerin hatte halt so ein kleines Paket mit Dietrichen Schlüsseln und anderen Schlosserwerkzeug mit dabei, wo man dann gesagt hatte, ach ja, das ist Standard für diesen spezifischen Charakter, weil das gehört halt irgendwie zu ihr. Stimmt, das ist dann tatsächlich, ja, so im Rückblick, das waren dann doch zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, um jetzt mal anzufangen. Jetzt gehen dir noch ganz neue Wahrheiten auf über das.
Ja, stimmt.
Moment,
ja.
Mal, wie war das damals? Ja. Okay. Diese Standardausrüstung, da muss ich noch einmal einhaken, erinnert mich auch ein bisschen an dieses Fate-System im weitesten Sinne. Ich finde es nämlich auch okay, das ist bei D&D ein bisschen der Fall, wenn es solche gebündelten, ich sag mal, Inventar-Notes gibt, zum Beispiel Kochutensilien, und man sozusagen dadurch einschränkt, was es sein könnte, aber schon sagt, okay, alles, was dazugehört, habe ich dabei. Aber dass man nicht dahin schreibt, Salz, Pfeffer, Messer, irgendwas. Und zum Beispiel Diebeswerkzeug gibt es bei D&D zum Beispiel. Und ich finde, es reicht auch, dass das da steht. Und ich kann mir einfach denken, was da drin ist. Und das finde ich halt auch eine interessante Methode, dass man die Sachen so ein bisschen bündelt und so nur annähernd definiert.
Das ist ganz so eine Sache, da hatten wir dann doch ab und zu mal Diskussionen, weil jeder Abenteurer bei uns, jeder Held, hatte dann so dieses berühmte Abenteuerpaket oder beziehungsweise den Abenteurer-Rucksack, wo halt verschiedene Sachen drin sind. Und dann wurde manchmal doch diskutiert, so, ist das und das jetzt da drin? Also sind da Heiltränke drin oder ist das jetzt erstmal nur Essen oder so? Ja, dann. Ich kann mich jetzt leider an kein konkretes Beispiel mehr erinnern. Da wollte auch unser Magier wollte irgendwas aus dem Abenteuerrucksack, aus dem Abenteuerpaket rausziehen. Und dann war das so merkwürdig grenzwertig, dass wir dann auch gesagt hatten, wird das jetzt wirklich standardmäßig in so einem Abenteuerpaket drin? Ich komme gerade nicht mehr drauf, worum wir da diskutiert hatten. Aber es war etwas, wo du gedacht hast, es ist jetzt nicht so ein Kletterseil und so ein Wurfhaken und ein bisschen Proviant, war irgendwas ausgefallen ist. Und da ging auch schon mal so 5 Minuten Diskussion los, ja, bei diesen, ja, genau wie du gesagt hast, wie hat das was gemeint, so Inventar-Notes.
Ja, genau. Aber da gibt es so eine kleine Faustregel oder so ein Gedankenspiel. Hättest das, was du aus dem Abenteuer-Rucksack rausholst, hättest du das aufgezählt, ohne dass die Situation so wäre, wie sie gerade ist? Und wenn nein, dann hast du es nicht dabei gehabt. Das finde ich halt so ein guter Daumenregel dafür. Mhm. So. Mhm. Weißt du? Also wenn ich jetzt sage, Fackel, Seil, Bandagen, Hartkäse, wie bei DSA.
Klassiker.
Aber genau, aber wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich habe mir fällt natürlich nichts ein, das und das dabei, dann würde ich sagen, okay, das hast du jetzt nur dabei, weil du es gerade brauchst und du hättest es garantiert sonst nicht aufgezählt. Und klar, kann man das keinem Menschen so in den Mund legen, aber ich finde, das ist schon so ein leichter, ja, so eine leichte Richtschnur ist das schon so ein bisschen. Da kann man nämlich schon sagen, ja, stimmt, hätte ich jetzt auch nicht aufgezählt, einfach so aus dem Blauen heraus. Wie ist das mit dir, Josi? Ich weiß, bei Fate ist das ja auch nochmal anders, aber...
Ich mache aber tatsächlich auch Einschränkungen, ja. Also klar, man kann mit dem Wert Ressourcen arbeiten, das ist aber nur eine Möglichkeit. Also wir haben auch ein klassisches Inventar und ich mache da den Unterschied, wenn ein Inventargegenstand eine Fertigkeitenprobe verändern würde, dann habe ich da auch ein Auge drauf. Also wenn zum Beispiel jemand eine Rauchbombe mit dabei hat, die wirklich Gegner lahmlegen würde, die meinen Wahrnehmungswert oder meine Wahrnehmungsprobe quasi schwächen würde, dann habe ich da ein Auge drauf, wie viele hat derjenige dabei, hat er die schon verbraucht, was kann die überhaupt genau? Also das möchte ich dann auch genauer wissen. Sobald das Fluff-Gegenstände sind, also irgendwelche charakterspezifischen Dinge, die eigentlich solche Proben nicht beeinflussen würden, freue ich mich, also kann einen Charakter einfach dabei haben, das muss ich noch nicht mal genau wissen. Ich mag sogar sehr gerne, wenn es angespielt wird, damit es halt dieses Charakterspiel fördert. Also wenn zum Beispiel jemand immer einen Glücksbringer dabei hat oder immer mit einer Münze spielt und die steht dann auch im Inventar oder so. Die kann auch noch eine größere Hintergrundgeschichte haben, die kann man schön mit einbinden, das finde ich toll. Aber da habe ich jetzt nicht das Auge drauf, außer ich versuche, einen Charakter aktiv ins Spiel damit einzubinden. Was ich aber ganz spannend fand, war gerade dieses, dass man Inventargegenstände nicht ganz explizit aufzählt, sondern dass man so eine Gruppierung macht, wie Diebeswerkzeug zum Beispiel. Ich finde das sehr schön, dass man da so eine leichte Freiheit mit reingibt, aber es trotzdem ein bisschen einschränkt. Und andererseits mag ich das tatsächlich als Spielerin auch total gerne, weil ich es ultra gerne mag, irgendwelche Dinge zweckzuentfremden. Also ich brauche dann gar keinen Bonus auf irgendeine Probe oder so. Ich habe einfach sehr, sehr viel Spaß daran, sowas zu sagen wie, bei meinen Kochutensilien ist doch, mir fällt gerade kein Beispiel ein, ist doch bestimmt ein Löffel dabei und, Moment, wie hattet ihr das mit dem Löffel der Wahrheit? Und klopft mal irgendeine Wand ab. Gut, das war jetzt nochmal was anderes, ne? Aber einfach etwas, was eigentlich nicht dafür gedacht ist, Zweck zu entfremden. Ich habe da großen Spaß dran und ich mag das auch, wenn meine Spieler das machen.
Ach, du meinst, wie jetzt beispielsweise die Bratpfanne, die am Rucksack hängt, die verwendest du dann nachher als Waffe, um sie jemanden über den Kopf zu ziehen oder sowas?
Genau, zum Beispiel. Ja. Also halt nicht etwas, was jetzt wirklich die Probe, also eine Würfelprobe verändern würde, sondern einfach, was den Spielfluss nochmal interessanter macht. Ich habe da helle Freude dran.
Ich glaube, ich sehe es so ein bisschen auch wie ihr oder wie du, Josi, jetzt gerade, als du gesagt hast, das mit der Münze, dass er die Münze dabei hat mit der Geschichte. Ich unterscheide da auch ein bisschen zwischen Fluff und Dingen, die quasi das Spielgeschehen beeinflussen. Sprich, bei Kleidung ist es bei mir, bei den Schwafelhelden zum Beispiel so eine Hausregel, dass alles, was man anhat, was quasi dazu dient, um den Charakter zu formen und darzustellen, hat keine Behinderung und keinen Rüstungsschutz. Weil ich möchte auch, dass es erstmal grundlegend, wenn wir jetzt von schweren Witterungen ausgehen, wie Wüste oder jetzt das ewige Eis oder so, dass jeder Spieler nicht eingeschränkt ist darin, wie er aussieht. Weil ich finde, das ist halt schön für das Narrativ. Und ich finde es halt schade, wenn man dann sagt, okay, ich habe nur Sachen an, die mir im Spiel Boni bringen, aber ich habe jetzt keinen Bauschhemd dabei, keine speckige Lederweste, keinen Schal, keinen Filzhut, keine Schärpe, weil das behindert mich ja nur und gibt mir kein RS. Und dadurch geht da ganz viel Couleur verloren. Und so handhaben wir das auch mit Fluff-Gegenständen. Klar, alles im Rahmen, aber zum Beispiel achte ich halt wirklich bei Seilen, bei Munition, bei Waffen etc., bei Bandagen, Heiltränken schon da drauf, wie viel kann ich mitnehmen, weil das tatsächlich das Spiel sonst zu leicht macht, wenn das einfach kein Limit hat. Aber wenn dann jemand sagt, ich habe noch das Familienamulett und eine Schreibfeder und irgendwie dies und das und dies und jenes, und das sind eher so Gegenstände zum Geschichten erzählen, da gucke ich nicht so genau drauf, weil das wird halt das Spiel, wenn, nur bereichern und niemals aushebeln. Und das Einschränken finde ich dann halt am falschen Ende gespart, sozusagen. Ja. Bei den Waffen ist es so, dass, das hast du ja auch gesagt mit deinem Zweihänder gerade, Daniel. Ich finde es gut, wenn man halt nur, also bei mir ist es so, bei den Schwafelhelden, sie dürfen halt eine primäre und eine sekundäre Waffe nur führen und mehr dürfen sie nicht dabei haben. Wenn sie eine weitere mitnehmen, dann ist die aber nicht aktiv. So, also die können jetzt dann sagen, ja, da ist jetzt irgendwie ein Schwert, das ist ein mächtiges Artefakt von irgendeiner Ruine, ja, das nehme ich mit. Aber trotzdem ist es dann quasi, man hat einen Bogen und ein Messer oder ein Kunchoma und ein Vakif, wie auch immer. Aber das sind die beiden Waffen, die man führt und mehr nicht. Weil ich finde, dadurch gibt es halt strategische Dinge, die die Spieler entscheiden müssen, wenn sie ins Abenteuer ziehen, die halt quasi auch interessante Entscheidungen sind. Ist zumindest meine Meinung. Ich hoffe, meine Spielerinnen teilen diese Meinung und sitzen jetzt nicht alle da kollektiv und sagen, ja, diese Regel ist so scheiße, Henny. Dann sagt es mir. Ja, aber mir geht es halt eher darum, dass ich halt langfristig glaube, klar, dass man Spielern auch viel Freiheiten geben sollte, aber am Ende tut man auch keinem Spieler einen Gefallen, wenn man ihm alles erlaubt. Also ich bin ja jetzt nicht der Papa, der hier alles erlaubt, aber es ist ja auch spannend, ein bisschen limitiert zu sein durch das Inventar in seinen Möglichkeiten und dann eben anzufangen mit Löffeln, ja, Zitat Josi, oder anderen Dingen zu sagen, okay, wie knacke ich das Schloss? Oder wie baue ich mir jetzt irgendwie dies und diesen Gegenstand und ich habe nur das und das und das? Oder wie klettere ich jetzt da hoch? Das ist ja eigentlich was Schönes. Also ein Aspekt, der ja das Spiel bereichert. Eben, ja, genau. Ja.
Das ist total spannend. Ich erinnere mich dran, als wir meinen Firindo-Löwenzahn erstellt haben, einen Halbelfen in D&D, der aufgrund der unterschiedlichen Dinge, die ich ausgesucht hatte mit dir, Henny, bei der Charaktererstellung, also ein Halbelf, Barbar, Jäger, Sammler, was auch immer, all diese Regeln, die für diese unterschiedlichen Hintergründe, Klassen und so weiter halt mit geschrieben standen, plus die eine Waffe, die ich mir aussuchen durfte, bin ich in das Abenteuer auf Stufe 1 gestartet mit einem Kriegshammer, ich glaube 2 Beilen und 6 Wurfspeeren. Also alleine von Grundausrüstung her.
Ja,
das war, ich bin sehr stark und breit gebaut in diesem Spiel, ich kann das tragen, aber Sinn ergibt das nicht.
Ja, aber D&D ist natürlich auch nochmal ein bisschen kampflastiger. Anders. So, ne? Anders, ja. Ja, offiziell ja nicht. Also es soll ja, laut D&D ist es ja nur, soll es nur ein Drittel des Spiels ausmachen. Aber ich finde, die Gewichtung, wenn man das Spiel so spielt und auch die Abenteuer liest, ist schon ein bisschen höher. Ja, das stimmt schon. Da hast du recht, ja.
Ich habe da jetzt noch so ein paar lustige Gedankensprünge gehabt, auch bei dem, was du gerade gesagt hattest, Henny. Dieses Inventar ist ja einerseits beziehungsweise andersrum aufgezogen, es ist ja einmal auch so eine künstliche Verknappung von Ressourcen, die ja dann das Spiel ja eigentlich auch irgendwo interessant machen. Ich glaube, wir hatten ja auch schon vor längerer Zeit mal erwähnt, dass es in DSA gar nicht so viele Abenteuer gibt, wo dir dann ja durch eine, keine Ahnung, Überschwemmung oder eine andere Katastrophe das ganze Inventar abgenommen wird und man dann ja quasi wieder von Null anfängt und dann durch dieses Abenteuer kommen muss, irgendwie ohne Waffen und ohne, ich weiß nicht was, ohne Rüstung oder was alles weggeschwemmt wurde. Das scheint ja auch irgendwie so ein spielgestaltendes Element zu sein. Also dadurch, dass du halt auf dieses Inventar angewiesen bist, dass man halt ganz genau weiß, was du dabei hast und nicht und dann damit eben das Abenteuer bestreiten musst. Mir fällt da im Prinzip immer diese Standardsituation ein, bei Cyberpunk, als wir noch recht viel Cyberpunk gespielt hatten, wenn wir in eine Schießerei gekommen sind. Und wir mussten da tatsächlich, das hat unser Spielleiter von uns verlangt, wir mussten sehr genau Buch führen, was wir an Munition dabei haben und wie viel wir pro Runde rausgeballert haben, weil es kam nämlich dann sehr oft zu diesen sehr schönen und sehr hektischen Situationen, dass uns halt irgendwo in der Schießerei dann halt die Munition ausging und wir dann halt eben mit uns irgendwie anders behelfen mussten. Also irgendwie scheint ja diese künstliche Verknappung von Ressourcen durch das Inventar dann ja auch ein spielgestaltendes Element zu sein. Das hat mich dann nachher zu meinem nächsten Gedankensprung geführt. Gibt es Abenteuer, gibt es vielleicht sozusagen zwei Arten von Abenteuern, dass man sagen kann, dass die eine Art von Abenteuer wird einmal durch die Fähigkeit der Charaktere gelöst und die andere Art von Abenteuer wird durch Inventar gelöst? Jetzt mal so überspitzt formuliert.
Aber schließt das nicht aus, dass man seine Fähigkeiten nutzt, um das Inventar benutzen zu können? Weil ich kann noch so viele Bögen oder Bolzen in meiner Armbrust dabei haben, wenn ich nicht schießen kann.
Ja, oder, ich weiß nicht, oder du kriegst von dem Questgeber irgendwie das heilige Wasser, das du zu deinem Dorf zurückbringen musst, damit dann der Brunnen wieder fließt, dann hast du quasi einen Gegenstand im Inventar, musst halt irgendwie zurück nach Hause schaffen und dann schüttest du dieses Wasser, was du ja im Inventar hast, einfach aus und dann löst du es ja quasi über dein Inventar, die Quest, also jetzt mal so ganz dumm dahergesprochen.
Ja, ich glaube zu wissen, worauf du hinaus willst oder zumindest welche Avenue du hier öffnen würdest. Und ich glaube, was du sagst, trifft zu. Denn ich denke, dass die Relevanz des Inventars auch davon abhängt, von wo aus der Konflikt sozusagen jetzt sich nähert in einem Abenteuer. Wenn ich mir vorstelle, das Abenteuer spielt im Mittelreich, bei DSA. Also Mittelreich ist jetzt sozusagen, das entspricht so dem normalen europäischen Mittelalter bei DSA. Und du bist in einer großen Stadt und dort passiert ein Abenteuer. Es wird ja kein Problem geben, grundsätzlich, wenn man dort am offenen Tage rumläuft, dass dadurch erstmal entsteht, dass man irgendwas nicht hat. Weil man kann alles kaufen, sich alles leihen, alles klauen etc. Das heißt, das Inventar ist meiner Meinung nach in diesen Abenteuern nebensächlich. Aber wenn du jetzt ein Abenteuer hast, wo man zum Beispiel entführt wird von irgendwelchen Ferkinas, also irgendwelchen Wüstenräubern, und dann aber flieht und sich durch die Wüste schlagen muss oder durch den Wüstenrand oder vielleicht einen Dschungel oder so weiter, dann ist es ja ein bisschen eine externe Gefahr, also die quasi ausgeht von der Welt, weil in der Welt auch etwas nicht vorhanden ist. Und dann ist das Inventar auch wieder wichtiger, würde ich sagen. Also es hängt so ein bisschen, finde ich, davon ab, ist das Abenteuer darauf basiert, dass die Gefahr von außen kommt, von der Welt, von etwas Materiellem oder eben eher ein soziales, gesellschaftliches Abenteuer, wo es jetzt nicht darum geht, okay, finde ich ein Messer oder habe ich genug zu essen oder kann ich mich wärmen? Ja, so. In der Verschwörung von Gareth zum Beispiel bei DSA, ein Abenteuer, was jetzt in Gareth spielt, ja, wie der Name schon sagt, da werde ich zum Beispiel auch nicht die vier Helden fragen, habt ihr genug zu essen? Weil wenn die nichts dabei haben, essen sie was irgendwo. Genauso, wenn sie kein Seil haben, kaufen sie sich eins. Wenn die abends irgendwo einsteigen wollen, jetzt im Anwesen von sonst wem, dann sage ich auch nicht, ja, wer hat denn ein Seil dabei? Dann sagt halt jemand, ja, ich kaufe mir eins, fertig. Also deswegen, ich glaube, damit hängt das zusammen. War das so ein bisschen das, worauf du abgezielt hast?
Mhm, ja. Mhm. Jetzt haben wir die arme Josie gegen die Wand geschwafelt, glaube ich.
Mir stehen noch die Haare zu Berge von eurer Schwafelei. Nein, es ist eine sehr gute Erklärung. Ich habe einfach nur gespannt zugehört.
Ich kann dir ja die nächste Frage mal jetzt dir allein überlassen. Und zwar,
ach nee.
Doch, wie sieht es denn aus mit dem leidlichen Thema Geld? Denn Geld ist ja besonders in, ich sag mal, Rollenspielen, die jetzt vielleicht eher so im Fantasy-Bereich sind, Mittelalter, früher, was auch immer, ist ja auch was Materielles. Aber da scheiden sich ja wirklich die Geister, wie man damit umzugehen hat. Wie viel Geld kann man dabei haben? Sollte man das überhaupt einschränken? Welche Alternativen gibt es? Einer unserer Facebook-Menschen, der uns auf Facebook folgt oder beziehungsweise diesen Podcast hört, der Ben, hat zum Beispiel geschrieben zu diesem Thema, er hasst diesen Bag of Holding von D&D, den endlosen Beutel. Also warum hat er nicht geschrieben? Aber das ist ja auch sowas, wo viele sagen, das geht gar nicht, dass es diesen Beutel gibt. Wie siehst du das, Josi, mit Geld? Bei DSA, bei D&D? Sollte man das so handhaben wie alles andere auch, dass man das dabei hat? Oder ist das außen vor?
Es kommt drauf an.
Ja, gute Antwort.
ganz vorsichtige Antwort mal. Ich finde, ich muss jetzt echt einmal umdenken. Ne? DSA, D&D spiele ich halt und leite ich nicht. Als Spieler gesehen, ja, Geld sollte mit im Inventar aufgeführt sein, also gesondert, ne, in der Kategorie Geld oder Dinge, die man zu Geld machen kann, gegebenenfalls. Ich finde es nicht gut, wenn man unbegrenzt Geld dabei hat, weil einerseits, gerade wenn es Münzgeld ist, muss es getragen werden. Also ich achte zwar jetzt nicht unbedingt auf Gewicht bei irgendwelchen Dingen, aber wenn ich einen riesigen Sack, und ich rede von riesig, so einen Meter hoch voll mit Münzen habe, dann ist der erstens schwer, zweitens laut, drittens unhandlich und viertens lockt Diebe an. Also da finde ich, sollten sich die Spieler schon eine Möglichkeit überlegen, eine Bank aufzusuchen, das irgendwo zu verstecken, gegebenenfalls irgendwo in Obhut zu geben, einen Gnom zu beschwören über eine heilige Zitrone, irgendwas sich halt zu überlegen. Damit man halt hier das Geld verwalten kann. Was mir dazu sofort in den Sinn kommt, ist dieses Thema auch magischer Geldbeutel. Also nicht nur unendlich groß, sondern auch noch wechselt alles automatisch und so weiter. Das ja, was den Spielfluss vereinfacht, gerne. Aber ansonsten finde ich, sollte schon das Geld auch ein Thema des Inventars sein, meiner Meinung nach. Zumindest in den Systemen, in denen man auch aktiv Einkäufe tätigt und so. In Fate, wie gesagt, ist das nicht so. Da wird sämtliches Finanzielle über Ressourcen geregelt. Verzeihung.
Wir hatten damals, glaube ich, gar nicht so sehr. Also ich meine, ich habe, glaube ich, darauf geachtet, dass die Gruppe jetzt nicht, dass er jetzt nicht jeder irgendwie 1000 Dukaten mitnehmen kann, weil ich glaube, das wäre ja alleine auch schon so diesen Gewicht. Ja. Aber die hatten dann schon immer ein paar Goldmünzen dabei. Die hatten immer so ungefähr versucht abzuschätzen, ja, wie lange sind wir unterwegs, wo geht die Reise hin, wie viel Geld nehme ich da mit. Aber es war jetzt schon so, dass ich darauf geachtet hatte als Spielleiter, du kannst jetzt nicht irgendwie 200 Goldmünzen mitschleppen. Das wäre, glaube ich, einfach ein bisschen sehr, sehr viel. Also ich hatte es dann da tatsächlich ein bisschen beschränkt, dass sie halt nachher nicht alle Probleme mit Geld lösen konnten auf den Abenteuern, ja. Sondern es war also tatsächlich dann auch limitiert, ja. Also einfach durch diesen Inventareffekt. Das limitiert dann halt eben die Sache.
Ja. Ich finde, ja, was ihr beide sagt, ist absolut stimmig und richtig. Und es hängt der Gedanke kam mir jetzt noch auch vom System ein bisschen ab. Also ich finde bei Cthulhus Ruf oder Call of Cthulhu, wie es ja jetzt mittlerweile auch heißt, da habe ich mal in irgendeinem der Quellenbände gelesen, ich weiß nicht, es war eine der fünften oder sechsten Editionen, da ging es um das Beispiel, ja, dann hast du einen Journalisten und einen Bibliothekar, eine Archivarin, ihr kennt ja die Cthulhu-Archetypen. Und wenn jetzt zum Beispiel das Abenteuer einen in ein altes Schloss im fernen Wales führt, dann sollte es kein Problem sein, für die Charaktere dorthin zu kommen. Vom Materiellen her. Weil die sollen dann nicht erstmal sich damit auseinandersetzen, okay, wie komme ich denn dahin? Weil natürlich, wenn das jetzt, sage ich mal, 1910 spielt oder so und man ist jetzt irgendwo in Schottland, London, Dover, was auch immer, dann, klar, ist das ein Riesenaufwand und kostet viel, dahin zu kommen. Aber in diesem Buch stand, das ist nicht in diesem Spiel nicht der zentrale Fokus. So. Zumindest jetzt, wenn man in dieser zivilisierten Welt spielt. Klar, man kann natürlich sagen, man macht eine Afrika-Mission oder so, gerade in diesem Setting jetzt da, irgendwie sowas, ja. Das fand ich ganz interessant, dass sie gesagt haben, lass das mal außen vor, sondern ne, bucht die Tickets und macht eine kleine Erzählung, macht einen Cut und dann kommt ihr an den Bahnhof dort an und gut ist. So. Und ich verstehe das. Das ist halt auch bei Geschichten jetzt wie Sherlock Holmes, die ja auch quasi um die Jahrhundertwende spielen und so, ja auch immer so, dass da ja auch nie drüber wirklich gesprochen wird, ungefähr, wie kommen die irgendwo hin und wie finanzieren die sich etc., die beiden Jungs da. Bei D&D zum Beispiel hatte ich das Problem, ich habe ja D&D jetzt angefangen zu leiten seit ein, zwei Jahren, wo Josi auch zum Glück Teil meiner Gruppe geworden ist. Ich musste sie aber auch dafür beknien. Das war ja schön. Aber ich freue mich sehr darüber. Ich fühle mich sehr geehrt. Da habe ich aber gemerkt, dass das System aus irgendeinem Grund davon ausgeht, dass man so viel Geld mitnehmen kann, weil dann hast du ein Dungeon, so. Und dann steht da im Dungeon, und ihr wisst ja Dungeons, das ist dann ne, zwei Etagen runter, drei Etagen links, vier Treppen rechts. Und dann steht da, ja, da ist jetzt eine Goldschatztruhe. Die ist auch als Loot gedacht. Da hast du dann einen tollen Helm und ein tolles Schwert. Und 10.000 Goldmünzen. So. Und dann denke ich ja, das Spiel. Ja, ja dann denke ich aber, okay, D&D geht ja davon aus, dass man das looten soll. Weil es ist ja so angegeben, auch nicht als, oh Gott, dieser Schatz, wie kriegt ihr den mit, sondern ja, dann habt ihr 10.000 Goldmünzen. Und da finde ich, da sage ich gut, wenn das Setting, das System mir schon sagt, da ist lootbare, ein Drachenhort jetzt mit 10.000 Goldmünzen, dann erlaube ich auch, dass man zum Beispiel ein Bag of Holding benutzt, weil das Spiel, das System das quasi verlangt, denn die Heiltränke kosten dort auch teilweise an die Tausende von Goldmünzen und so weiter und so weiter. Und ja, das finde ich, hängt auch davon ab. Also da würde ich jetzt auch als Regel wirklich sagen, okay, was spielt ihr? Wie wichtig ist das Geld? Was will das System? Und was bietet euch das an? Und dann hat man eben ein Bag of Holding. Oder ein, das hatte Josi ja gerade gesagt, ein Gnome of Holding. Also weil wir haben bei unserer D&D-Gruppe einen Gnome, der heißt auch Gnolding, der quasi gerufen, der kann halt gerufen werden, um das Geld halt quasi aufzubewahren. Das ist sehr lustig. Kann ich nur empfehlen, den einzubauen. Ja.
Er ist fantastisch. Er ist fantastisch, meistens nackt, ja. Aber er ist fantastisch.
Ja, ihr müsst das so machen, dass immer, wenn ihr den ruft, dass er gerade etwas macht, wobei er eigentlich nicht gestört werden wollte. Und das muss immer was anderes sein. Das ist immer lustig, ja. Aber dazu fällt mir noch ein, dass es auch immer einen Nachteil gibt, denn der knappt sich auch immer selber was ab. Und da sind wir wieder bei der Balance, weil da muss man sich auch überlegen, okay, nutze ich das oder nicht? Ja. Was ist denn sonst mit ja, Entschuldigung.
Nee, ich habe gerade nur so dieses lustige Bild im Kopf, weißt du, wie manchmal bei Tickfilmen sehen oder bei Comics, wenn die Charaktere einfach so mit der Hand hinter den Rücken greifen und dann irgendwas hervorziehen, ja. Was eigentlich total entweder viel zu groß ist, ja, oder was dann halt auch wieder so verschwindet, wenn sie einfach mit der Hand hinter ihren Rücken greifen, dann ist es auch wieder irgendwie weg. Die stecken es dann einfach so weg. Da war ich gerade irgendwie bei dem Bild. Ja. Nee, Entschuldigung.
Nee, alles gut, ja. Klar. Wie ist das denn sonst mit Realismus? Ich sag mal, zum Beispiel gibt es ja das Gewicht. Wie seht ihr das? Also arbeitet ihr mit Gewicht? Habt ihr das jemals gemacht? Und das Zweite, unabhängig davon, wie viel was wiegt, wie sieht es mit Stauorten aus? Weil, ihr kennt das alle von den Charakterbögen, ihr habt dann quasi 20 Gegenstände. Achtet ihr darauf, beziehungsweise findet ihr, man sollte darauf achten, nicht nur, ist es zu schwer, ist es tragbar, etc., sondern wo kann man das überhaupt verstauen? Weil teilweise haben die Charaktere ja Dinge bei sich und quasi einen Rucksack und 30 Gegenstände, aber eigentlich gar nicht genug Taschen und gar nicht genug Beutel und gar nicht genug Hosentaschen, um die dabei zu haben. Sollte man auf sowas achten? Stauorte und Gewicht? Sollte man das nicht oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Wie ist da eure Meinung?
Ich finde, es sollte, also für mich persönlich sollte es im gröbsten Rahmen irgendwie realistisch sein. Wenn ich jetzt an meinen Halbelfen denke, der seinen Kriegshammer am Gürtel trägt, auf der anderen Seite die Querflöte, die ihm sehr wichtig ist und ansonsten halt noch seine 4 Speere und die Äxte oder wie auch immer. In meinem Kopf hat er sich die halt alle außen um den Rucksack rumgebunden, mit dem Seil so festgemacht. Dementsprechend sieht er wirklich lustig aus, wenn er unterwegs ist. Also in meinem Kopf ergibt das Sinn. Heißt aber nicht, dass ich das alles ausspielen würde oder sagen würde, oh, ich habe das jetzt aber wirklich alles mit. Ne? Das fände ich dann auch ein bisschen blöd. Also im Gröbsten muss es realistisch sein, dass ich jetzt nicht 27 Schwerter in eine Beuteltasche am Gürtel packe. Ja, da schon drauf achten, aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, in deinem Rucksack hast du 15 Slots und du kannst 15 Dinge mitnehmen, egal wie groß die sind. Und wenn das voll ist, hast du halt Pech. Also das würde ich jetzt auch nicht machen.
Also eher so ein bisschen nach Gefühl, so ein bisschen das durchgucken und sagen, ja, das passt oder ja, ist ein bisschen viel so. Aber ohne das genau auszurechnen oder genau zu slotten, meinst du, ja? Mhm. Eine Frage muss ich dir stellen, Josi, zu deinem D&D-Charakter.
Oha.
Wenn links der Hammer hängt und rechts die Flöte, was ist in der Mitte?
Das einzelne Bruster.
Okay. Ja. Ich fand diese Euphemismen so schön für Dinge, die um deinen Gürtel herum hängen. Ja, das hat mich jetzt einfach
um den Gürtel herum, nicht dahinter. Egal.
Egal, ja. Ist okay. Contenance. Ich habe die Frage selbst gestellt.
Außerdem, du bist der Dungeon Master, also du wirst es wissen, was da so rumhängt.
Ich werde wissen, was da rumhängt, ja. Wir werden es erfahren, früher oder später sehen, vielleicht. Gut.
Es wird sich zeigen.
Ja, genau. Und dann kommt die Klage. Ja, gut. Wer weiß dran? Daniel, ich bin jetzt irgendwie gerade, ja, erfahren.
Ja, ich fahre dich da schon wieder raus.
Also Gewicht und Slots und Stauorte, wie siehst du das?
Zwischenzeitlich lockerer. Interessanterweise haben wir, als wir mit DSA angefangen hatten, uns da sehr sklavisch an die Regelvorgaben gehalten. Einfach, weil wir es halt nicht wussten. Also wir wussten es halt einfach nicht besser. Wir hatten halt dieses Regelwerk gekauft und haben gesagt, hey, das ist total cool, lass es uns spielen. Dann haben wir uns natürlich alles durchgelesen und haben dann gedacht, okay, und das muss man jetzt alles berücksichtigen und das muss man so auch spielen und dann halt auch mit dem Gewicht. Und wir haben dann häufig viel Zeit darauf verwendet, zu gucken, wie viel kann denn der Charakter tragen, wie viel kann der Charakter irgendwie kurzzeitig anheben. Ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen bei Cyberpunk abgerutscht, weil da ging es ja auch um Körpergewicht, was du kurzzeitig anheben kannst und was du langfristig an dir tragen kannst. Das waren zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, dass wir uns da als Anfänger aus Unwissenheit da so an diese Regeln gehalten hatten mit dem Gewicht und uns da auch wirklich sehr genau dann gehalten hatten. Und irgendwann mal hatten wir halt gemerkt, ja, okay, aber es geht ja irgendwie hier mehr um Abenteuer, neben Storytelling, Charaktere ausleben lassen oder dass man die Charaktere sich... ja, einfach, dass die halt leben, die Charaktere. Und dann war halt diese Buchführung, diese Buchhaltung mit dem Gewicht und im Inventar, das trat dann immer weiter und weiter in den Hintergrund, bis es dann zu so einem Endpunkt kam. Im Prinzip jetzt, wie es ja Josie auch beschrieben hatte, ja, also macht's in deinem Kopfkino halt noch einigermaßen Sinn, was alles in diesen Rucksack reinpasst und an die Gürtel, oder wird's dann irgendwann mal so, dass du als Spielleiter dann echt so sagst, so, nee.
Ja. Ja, aber okay. Aber auch da dann eher nach Pi mal Daumen quasi, oder? Also so, wenn du merkst als Spielleiter, okay, das passt jetzt nicht, dann sprichst du das an, aber nicht auf der Grundlage von einer Berechnung oder so.
Nee, es ist dann tatsächlich so Pi mal Daumen. Also wir hatten das dann auch so gehandhabt, dass wir halt gesagt hatten, klar, unsere Diebin, die jetzt Körperkraft 13 hat, die konnte jetzt vielleicht nicht ganz so viel oder so schwere Sachen tragen und anheben, wie jetzt unsere Amazone, die Körperkraft 19 hatte. Also da hatten wir dann schon auch geguckt. Ach, im Endeffekt hatten wir dann auch wieder geguckt, passt dann so dieses Kopfkino-Bild, was wir da haben. Ja, kann das überhaupt sein, dass die schmächtige Diebin irgendwie eine schwerere Truhe anheben und rumschleppen kann als unsere Amazone? So, nee, geht nicht. Da haben wir dann schon mal ab und zu mal gefragt, so, hey, was hast denn du eigentlich Körperkraft? Ja.
Ich persönlich will da auch gar nicht drauf achten. Ich mache das auch eher nach Daumenregel. Ich gucke mir manchmal die Inventarbögen an zwischen den Abenteuern und sage dann, ja, also wenn ich das so durchlese, dann kriege ich entweder einen Krampf oder nicht. Also ein bisschen intuitiv. Ich sag mal so intuitiv. Ich gucke mir das an und denke, das passt. Aber genauso wie ich eine Packliste mache, wenn ich in Urlaub fahre und denke, das passt in den Koffer oder nicht. Aber einfach nur basierend auf meinem Gefühl. Aber ich kann verstehen, dass man darauf achtet, wenn das System quasi eine Korrelation herstellt zwischen Dingen, wie zum Beispiel bei D&D, hat einer unserer aus der Community, den Namen habe ich leider hier nicht aufgeschrieben, egal wer du bist, danke für diesen Beitrag, hat ein schönes Beispiel aus D&D gebracht. Denn bei D&D ist es tatsächlich so, dass du ja auch Werte wie Körperkraft hast, die in direkter Relation stehen zu dem, was du tragen kannst. Bei DSA ist es ja auch so. Aber du kannst natürlich auch komplett deine Stärke, nämlich die auch deine Traglast bestimmt, zum Beispiel als Magier, komplett außen vor lassen, damit du ganz viele Punkte in deine Zauberwirker-Fertigkeiten dann setzt. Mhm. Und was er geschrieben hat, ist zum Beispiel, und das fand ich ein gutes Beispiel dafür, da sollte man drauf achten, ich bin zu sehr, also schreibt jetzt unser Community-Member, schöne Grüße da draußen, ich bin zu sehr von D&D-Magiern genervt, die ihre Stärke auf 4 oder weniger Punkte gesenkt haben, ist bei D&D also relativ wenig, aber nie die Konsequenzen fürchten. Sprich, dieser Magier mit Stärke 4 hat dann 20 Tränke, 33 Schriftrollen, 27 Zauberstäbe und so weiter und will ein Artefakt mitnehmen, das 50 Kilo wiegt und so weiter und so weiter. Das lässt er nicht zu. Und da muss ich sagen, verstehe ich's, weil da ist es ja auch wirklich vom System geregelt, welche Vorteile hast du, indem du deine Stärke niedrig hältst, nämlich Punkte, die du woanders einsetzt. Und da muss ich sagen, kann ich es verstehen, dass man sagt, Moment mal, du kannst nicht den Vorteil haben, ein unfassbar mächtiger Magier zu sein, weil du so piddelig bist, so schwach, keine Körperkraft hast, aber trotzdem genauso viel tragen wollen. Die Dinge, die dir einen Vorteil geben, nämlich zum Beispiel Heiltränke oder Tränke oder Zauberstäbe. Und das fand ich sehr, sehr einleuchtend in dem Beispiel.
Mhm. Ja, okay, aber dann ist es ja, glaube ich, auch recht gut, wenn man dann, wie du ja vorhin ganz am Anfang mal gesagt hast, also tatsächlich einfach diesen gesunden Menschenverstand dann doch irgendwo einsetzt und sagt, ja, okay, wenn du so ein schmächtiges Hemd bist, dann kannst du halt nicht mehr als, keine Ahnung, ein paar Tränke, vielleicht noch einen Zauberstab und vielleicht noch, ich weiß nicht, irgendwas anderes tragen und dann reicht's halt, ja, okay. Ja, also gesunder Menschenverstand irgendwo, ja.
Ja, gut. Also da sind wir uns alle einig mit Gewicht und Stauorten. Ich finde jemanden, der hat das so ganz klar auf den Punkt gebracht, das war einer an unserer anderen Folgen. Ich weiß aber nicht mehr, worum es da ging, aber da ging es auch um die Frage nach Gewicht. Und der meinte, das Grundproblem ist ja erstmal, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Und das ist jetzt auch schon mal was man auch mal bedenken muss, weil wenn du bei DSA dir dieses Gewicht ausrechnest, erstmal ist das super kompliziert, dieses Unzen mal Körperkraft mal sonst was. Mhm. Und das macht einfach keinen Spaß. Also man tut es nicht und empfindet dabei Freude, also ich zumindest nicht. Klar, vielleicht gibt es da irgendwelche Statistiker-Fetischisten da draußen oder so, aber ich finde, da ist das System schon erstmal wieder hinfällig, dass man sagt, das muss halt, also wenn, muss das auch irgendwie einen Mehrwert haben, dafür, dass es ein Hobby ist, so sag ich mal.
Absolut. Ich glaube, in meiner allerersten DSA-Runde, also ich glaube, da war ich 13, 14, ich war jung, ich glaube, da haben wir tatsächlich mit Unzen gerechnet. Ich meine mich ganz, ganz grob daran zu erinnern, aber es war auch DSA 1.
Und ihr wusstet es ja nicht besser, so wie Daniel gesagt hat. Man war halt, ja, jung und brauchte Dukaten.
Ich sag es dir.
Wie ist es denn mit Gegenständen? Ich glaube, die Frage kam sogar aus euren Reihen hier, ihr zwei. Wie ist es denn mit Gegenständen, die aufgefüllt oder aufgeladen werden müssen? Ich weiß nicht, hatte da jemand von euch dieses Beispiel mit der Tätowierung? Kam das von euch?
Ja, das kam von mir.
Möchtest du das einmal zum Besten geben und dass wir uns daran vielleicht einmal die Zähne nochmal ausbeißen?
Und zwar hatte ich als Beispiel genommen meinen Piraten Morten Tenescu, den ich spiele. Morten ist ein Pirat, der von oben bis unten völlig tätowiert ist. Und die Tattoos bekommt er von seiner Schwester. Seine Schwester ist dem Voodoo vertrieben und kann dementsprechend mit magischer Tinte tätowieren, woraus entsteht, dass Morten sich einzelne Tattoos vom Körper ziehen kann, um sie einzusetzen. Zum Beispiel hat er auf der Schulter eine Bombe tätowiert, die er abziehen kann und kann quasi dieses Tattoo werfen, um einen Bonus auf Schießen zu bekommen. Das ist ziemlich toll, aber wenn er die geworfen hat, ist es halt weg. Und er muss wieder zu seiner Schwester fahren, also in Character quasi zu seiner Schwester fahren, um sich neu tätowieren zu lassen, damit er das wieder nutzen kann. Das hatten wir damals so eingeschränkt, damit halt nicht ständig so etwas gemacht werden kann, weil das schon ein relativ großer Bonus ist im System und wir wollten eine kleine Einschränkung mit drin haben. Wie handhabt ihr das? Es kann ja auch etwas ganz Simpleres eigentlich sein, sowas wie ich schieße mit einer Armbrust und mit Bolzen und meine Bolzen sind leer. Lasst ihr das ausspielen, dass so etwas aufgefüllt wird oder macht ihr das mit dem Spieler quasi unter vier Augen zwischen den Sitzungen oder sagt ihr einfach, ja, wenn es realistisch war, dass es jetzt aufgefüllt wurde, weil die sind gerade in der Stadt, um etwas zu kaufen, weil es gab genug Zeit, um zur Schwester zu fahren, dann ist es auch wieder okay oder wollt ihr das klarer geregelt haben? Wie macht ihr das?
Lustigerweise bei unserer Elfe in der Rollenspielgruppe, die ja häufiger dann auch im Pfannenbogen geschossen hatte, hatten wir uns nicht mit der Buchführung aufgehalten, wie viele Pfeile sie dabei hatte. Also es war jetzt aber auch nie so, dass sie ständig nur mit den Pfeilen um sich geschossen hatte, sondern sie hat dann halt pro Kampf oder Scharmützel oder je nachdem, wo die auch drin waren, 5, 6 Pfeile mal verschossen und dann war es auch in Ordnung, weil sie dann irgendwie zum Schwert greifen muss oder zu Zaubersprüchen. Da haben wir tatsächlich nie Buch geführt, wie viele Pfeile Milalei verschossen hat in der Zeit. Nee, ich hab's einfach schießen lassen, ohne zu gucken, wie viel sie da jetzt eigentlich verbrät. Lustigerweise.
Spannend.
Ja, also ich finde Munition sehr wichtig, weil das, Daniel, was du gesagt hattest mit Cyberpunk, die Knappheit führt ja auch zu spannenden Situationen. Man kennt es ja aus den Fantasy-Film, wo jemand sagt, ich habe nur noch 3 Pfeile oder 2 Schuss bei irgendwelchen Zombie-Apokalypse-Pen and Papers oder so. Das ist ja sehr spannend. Ich würde aber auch, zwischen den Abenteuern geht bei mir immer alles auf Null. Also Munition ist aufgefüllt, weil man die halt kaufen kann. Die Lebensenergie ist aufgefüllt, die Ausdauer und so weiter. Das liegt aber auch daran, dass die Abenteuer, die wir bisher mit den Schwafelhelden zum Beispiel gespielt haben, auch niemals so lange waren, dass die Frage bestand, okay, wir sind jetzt Monate oder Jahre lang vielleicht nicht mehr bei einer Stadt. Das heißt, Nalle Farnlieb oder zum Beispiel auch Greifax mit seinem Ballester, ja, so ein Dungeon, den wir durchspielen, wie jetzt im Anfängen des Dämons, da kommt es eh nicht zur Knappheit. Das wird aber irgendwann so sein, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie die Südmeer-Tetralogie spielt oder so, dass man da vielleicht irgendwo ist, wo es keine Kügelchen oder Bolzen oder Pfeile mehr gibt. Da werde ich drauf achten, weil ich einfach, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ich finde das spannend, wenn es halt Probleme gibt. Ich sag mal, in Anführungszeichen, zum Beispiel keine Munition. Beziehungsweise, wenn man jetzt irgendwo in der Wildnis ist, lange Zeit und dort keine hat. Doch, da würde ich schon drauf achten und Nalle und Greifax halten das auch nach. Auch weil die das selber, glaube ich, genauso sehen. Doch, doch. Mhm. Und das mit den Tattoos finde ich bei dir, Josi, auch ein gutes Beispiel. Da geht es ja auch darum, das irgendwie einzuschränken. Ja, dass das die Möglichkeit, dass man Dinge aufladen muss oder so, dass das sonst zu mächtig ist. Das finde ich bei D&D ja auch ganz gut gemacht, dass man diese magischen Gegenstände hat, die halt wirklich so Ladungen haben. Also irgendein Zauberstab des Blitzangriffs mit 8 Ladungen. Das finde ich zwar ein bisschen in-game schwierig zu erklären, vielleicht ein bisschen wenig Flavor, wenn man das so sagt, muss man ja nicht. Aber ich finde es schon ganz gut, diese Einschränkung. Doch, also würde ich genauso sagen. Also Daniel, du hast da nicht drauf geachtet, auch als es dann... Aber du sagst aber auch, sie hat sowieso nicht so viel damit geschossen, dass es jetzt über ein Dutzend oder so mal im Abenteuer oder in einem Setting hinausging. Hab ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also sie, okay. die Kämpfe waren meistens so, dass sie, ja, wie gesagt, 4, 5 Pfeile verschossen hatte und dann musste sie in den Nahkampf übergehen. Und dann hat man das auch tatsächlich vernachlässigt. Finde ich gerade interessant, weil andererseits bei Cyberpunk ist es viel zentraler, also die Anzahl an Schüssen, die du dabei hast, das hatte uns regelmäßig in die Bredouille eben gebracht, weil du halt eben doch nicht so viele Munitionsclips mit dir mittragen kannst. Die haben dann halt einfach ein relativ hohes Eigengewicht, je nachdem, welches Kaliber es halt eben auch noch ist, fressen die auch noch Platz. Da war das tatsächlich viel, viel mehr Thema. Bei DSA war das eher so, ich weiß nicht, hat eigentlich bei Herr der Ringe Legolas jemals irgendwelche Pfeile aus seinem Köcher verloren? Ich weiß es nicht. Der hatte ja auch irgendwie immer Pfeile, oder?
Na doch, es gibt auch die Szene, wo er nach hinten greift und keinen Pfeil mehr hat in irgendeinem der Teile auch.
Schau mal. Ah, ja, okay.
Genau, ja, siehst du? Da war der Leergolas.
Oh Mann.
Ja, komm.
Ja, es ist schön.
Es ist schön. Ja, ich glaube, wenn es tatsächlich ein Setting wäre, in der das mehr Relevanz hätte, würde ich da mehr drauf achten. Zum Beispiel in einer riesigen Schlacht jetzt oder in einem Schlachtfeld. Schon, aber wenn ich jetzt denke, okay, das wird jetzt eh nicht passieren, wenn man jetzt eine kleine Orke-Patrouille aushebt, da ist die Chance, dass dem Jäger die Pfeile ausgehen. Es wäre halt einfach, das wird ja auch zeigen, dass der Charakter einfach total dämlich ist oder schlechtes Ressourcenmanagement betreibt. Das würde ich dann halt auch sagen, komm, klar hast du Pfeile dabei. So, ja. Immer so ein bisschen situativ. So, ja, würde ich schon sagen. Eine Frage, die ich ganz interessant finde hier. Und zwar, muss denn der Meister oder Meisterin wissen, was die Spielerinnen dabei haben? Und ab wann sollte man als Spielleiter eingreifen? Wo ist die Fummelgrenze? Uiuiui. Es sind ja mehrere Fragen. Also die erste ist, ich sag mal, ich rufe jetzt mal den zweiten und dritten Teil der Frage erstmal zurück. Die erste Teil ist, sollte ein Meister wissen, was die Spielerinnen haben? Beziehungsweise umgedreht, darf man als Spielerin dem Meister was vorenthalten und dann zum Beispiel sagen, hey, übrigens, ich habe mir zwischen den Abenteuern das und das gekauft, einen Dietrich, den setze ich jetzt ein und übertölpelt den Meister damit. Wie seht ihr das? Wie sollte da das Wissen sein? Darf das überhaupt sein, dass ein Spieler was hat, was der Meister nicht kennt? Und darf der Meister jederzeit sagen, hey, zeig mir deinen Inventarbogen, ich will wissen, was du dabei hast?
Tatsächlich ja. Der Meister darf ins Inventar reinschauen, weil der Meister ja allmächtig und allwissend ist. Ja.
Ja. Das ist natürlich die Antwort, die ich von dem Meister-Podcast erwartet habe. Ja, natürlich. Was ist das für eine blasphemische Frage von dem Pöbel, dass er sich hier anmaßt, uns seinen Tant vorzuenthalten?
Mein Spielleiter, bei dem ich ja damals das Spielleiten gelernt habe, das war eben ein Cyberpunk-Spielleiter, der war da tatsächlich sehr, sehr rigoros. Der hat sich dann tatsächlich das Inventar angeguckt, hat geguckt, wie viel Munition und Clips wir dabei hatten und hat dann auch so ein bisschen nebenher Buch geführt, wie viel Kugeln wir halt eben noch in der Waffe hatten und wann es halt eben mal leer war und wann man nachladen musste und so weiter.
Aha, Moment, da muss ich aber einhaken. Hat er denn die Spielwelt daran angepasst? Weil die Spielwelt kann das ja nicht wissen. Das fände ich jetzt interessant, weil das fände ich unfair als Spieler.
Nee, die Spielwelt konnte es nicht wissen, aber er wollte, glaube ich, einfach, dass wir auch tatsächlich darauf achten, wann die Waffe dann tatsächlich leer geballert ist und nicht so wie in jedem Hollywood-Film, dass du da so eine siebenschüssige Waffe hast und dann haust du 14 Kugeln raus, ohne nachzuladen. Ja.
Weil wenn es jetzt so wäre, dass er sagt, hey, ich weiß jetzt hier, der so und so Runner, ich weiß ja nicht, bei Cyber, das ist Shadowrun, ne? Sorry. Oh nein. Egal. Wenn jetzt zum Beispiel ein Spielleiter Einsicht hätte in das Inventar und würde sagen, aha, der hat noch 8 Bolzen, setze ich da noch einen Ogre mehr hin, damit er in Knappheit gerät. Das fände ich zum Beispiel unzulässig. Das fände ich zum Beispiel Schummeln als Meister.
Ja,
das kann die Welt ja nicht wissen, oder dann das ist ja dann wie so ein Scaling bei so einem Elder Scrolls Spiel. Das fände ich dann blöd. Also, das hast du jetzt auch nicht impliziert, das meine ich nicht, nur der Gedanke kam mir gerade.
Ja, stimmt, ja, so könntest du es natürlich auch drehen, damit es nochmal spannend wird, aber es wäre schon eine fiese Masche, oder?
Das wäre fies, ja. Wäre eine fiese Nuss.
Ich glaube, bei DSA habe ich es ja früher so gemacht, dass wenn sie aufs Abenteuer gegangen sind, habe ich mir dann schon ganz kurz mündlich zusammenfassen lassen, was die jetzt so einigermaßen grob mitnehmen, damit ich halt ein gutes Bild habe. Ich meine, dass jetzt halt beispielsweise in dem Abenteuerpaket jetzt nicht so eine 20 Meter Stickleiter irgendwie drin ist. Also wenn sie halt solche Spezialsachen mithaben wollten, dann mussten sie es also schon nochmal explizit irgendwie nennen. Ich wollte halt immer nur gerne wissen, wie viele Heiltränke haben die dabei, weil da habe ich dann halt auch ein bisschen nebenher Buch geführt, aber im positiven Sinne. Also ich habe halt geguckt, dass ich die jetzt nicht unnötig in die Bredouille bringe, wenn ich halt noch weiß, okay, komm, die haben noch einen Heiltrank, das könnte noch gut ausgehen, ja. Damit es halt nicht zu schwierig wird für sie. Da habe ich dann, in der Hinsicht habe ich dann schon positiv so ein bisschen drauf geachtet. Und wie gesagt, ich wollte schon einfach so ein Bild haben von dem, was die da dabei haben. Gerade wenn es etwas Ausgefalleneres ist, dass man eben dann hinterher, wie du vorhin es angeschnitten hattest, nicht diese Diskussion hat. Ja, aber das habe ich ja eigentlich eingepackt.
Gesagt, was ist halt nicht. Das hätte ich doch eigentlich, was hätte ich, finde den Konjunktiv ja immer am schönsten. Ja, das hätte ich doch dabei.
Genau.
Da habe ich auch, ja, aber wenn du im Penny an der Kasse stehst, hättest du auch nicht mit dem Geld bezahlen können und dann kannst du deine Salami mitnehmen. Also glaube ich nicht. Muss ich mal probieren. Vielleicht sagt dann die Verkäuferin, ach so, ja, stimmt.
Also bei mir im Penny arbeitet meine Nachbarin. Ich glaube, die würde mir die Salami auch mitgeben. Egal. Okay.
Aber das wäre dann eine Salami auf Pump.
Ja, das wäre dann ein gelungener Wurf auf Kontakte statt auf Ressourcen.
Eine Salami auf Pump klingt übrigens wie so ein Tommy Jout-Roman, finde ich.
Stimmt, könnte man was draus machen, ja.
Salami auf Pump. Mhm. Die Rechte sind unsere. Wenn ihr die haben wollt, müsst ihr die auch
kaufen. Genau, schreibt uns an.
Schreibt uns an, genau. Bei Salami auf Pump at schwafelhelden.de. Salami-Helden. Ja. Apropos Salami.
Ja, apropos Salami. Oh Gott, ich muss mein Mikro muten, um mich auszulachen.
Jetzt wissen wir auch, was zwischen Hammer und Flöte hängt.
Oh Gott, eine Salami auf Pump ist zur Aufwärmung. Genau, eine Salami. Oh. Gott, ich werde Albträume haben heute Nacht.
Josi, du musst die Frage noch beantworten.
Welche Frage?
Die Frage? Genau, die Frage aller Fragen.
Nee, im Ernst, wie war die Frage?
Ja, ich gucke auch gerade nach. Nein, also muss der Meister wissen, was die Spielerinnen dabei haben? Beziehungsweise vice versa, gibt es Dinge, wo ein Spieler, wäre es für dich legitim, wenn ein Spieler sagen würde, guck mal, das habe ich mir hier aufgeschrieben, aber dir nicht Bescheid gesagt, aber ich habe es dabei und das wusstest du nicht und das hebelt irgendwas aus. Also wie ist da so ein bisschen der Datenfluss? So, ist der halt komplett durchlässig, transparent oder gibt es was der Meister nicht wissen darf oder sollte der Meister einfach gar nicht reinschauen dürfen? Wie siehst du das?
Einerseits bin ich da ein bisschen bei Daniel oder auch bei dir, der Meister, Spielleiter, Dungeon Master, was auch immer, sollte möglichst, ja, allwissend ist jetzt ein bisschen hart, aber doch schon irgendwie allwissend sein und dementsprechend auch das Inventar der Spieler kennen. Nicht damit aktiv arbeiten, außer man kann irgendwie was Persönliches anspielen oder so. Also nicht jetzt wie dieses, ne, ich setze den Ogre mehr dahin, was du gerade gesagt hattest. Was bei uns noch in den Runden ist, ist dieses, wenn es typisch für den Charakter ist, dann hat er es dabei, dass ein Handwerker zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Zange dabei hat oder so, das muss der sich nicht aufschreiben. Und wenn er sich aufschreibt, muss ich es vorher nicht wissen, weil es für mich logisch ist. Das gehört wieder mit dazu. Das ist dann so ein Grundvertrauen in die Spieler. Und sobald es halt in irgendwas anderes geht, ja, dann möchte ich es sehen. Also ich muss es nicht gesagt bekommen, explizit, es reicht mir, wenn ich nachgucken kann. Also wir spielen ja mit dem Online-Tool, da kann ich das dann einsehen, dann funktioniert das eigentlich auch so. Und manchmal ist es auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Spielleiter den Überblick hat über das Inventar. Das kenne ich selbst für mich, wenn ich spiele. Manchmal hat der Spielleiter auch einen besseren Überblick und kann dann auch sowas sagen wie, Mensch, du hast doch noch dieses oder jenes Item oder möchtest du nicht nochmal das und das nutzen? Das finde ich eigentlich auch ganz nett, weil je nachdem, wie groß das Inventar ist, hat man manchmal selbst keinen Überblick mehr, finde ich.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja, wir reden die ganze Zeit von diesem Misstrauen und darf der Spielleiter und böser Spielleiter und so. Ist auch bestimmt manchmal der Fall. Aber klar, es hilft ja auch einfach, wenn da ein bisschen der Überblick da ist. Also man vielleicht auch sagen kann, ja, du hast da noch den Heiltrank. Ach so, ja, so.
Ganz genau.
Ich sehe das genau wie ihr. Ich finde, der Meister ist allwissend. Allerdings, wenn man in der Spielgruppe ist, wo ein Spieler aus irgendeinem Grund oder eine Spielerin sagt, ich möchte das nicht, dann ist da ein Vertrauensbasisproblem und das sollte man dann auch aus der Welt schaffen. Weil wenn ich eine Gruppe habe, die sagt, ich möchte nicht, dass du weißt, was ich im Inventar habe, dann liegt das entweder daran, dass ich das missbraucht habe und davon nichts weiß oder mir das nicht klar ist, sprich ich brauche das Feedback, oder dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit anderen Spielleitern, die das ausgenutzt haben. Und da sollte man dann sagen, doch, ich will das wissen, aber der Grund, also, aber ihr müsst, ihr dürft euch sicher sein, dass ich das nicht irgendwie gegen euch verwende. Im Gegenteil, eher dann vielleicht, wenn, zu euren Gunsten. Weil ein Spieler, der jetzt Angst hat, dass der Meister da das Inventar kennt, das fände ich sowieso gar nicht schön, weil man spielt ja zusammen eigentlich. Also, deswegen, ja, das sollte man vielleicht mal mit einem Gespräch aus dem Weg schaffen, würde ich sagen. So. Mhm. So, ja, ihr Lieben, bevor wir zur nächsten Frage kommen, würde ich sagen, belassen wir es heute mit der Inventargeschichte, denn wir haben ja noch ungefähr ein halbes Dutzend Fragen und auch ein paar Hinweise zur Community, auch ein paar Spezialfälle, die wir ansprechen wollen, wie zum Beispiel Diebstahl im Inventar, auch ein heißes Thema, da freue ich mich schon drauf. Aber das würde ich sagen, besprechen wir dann im zweiten Teil unserer Inventar-Folge, Duo-Folge beim nächsten Mal. Und für heute möchte ich euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr, das hatte Josi ja auch schon ja eben erwähnt, eigene Ideen noch habt zu Dingen, die wir nicht angesprochen haben, unter Alternativen zu Inventaren oder andere Erfahrungen gemacht habt oder nicht unserer Meinung seid, dann schreibt es uns, wir greifen das auf. und sprechen das dann, wenn es passen sollte, auch im nächsten Podcast bzw. der nächsten Folge an. Ich verbleibe als Meister Henny, sage Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und überlasse das Feld meinen MitmeisterInnen. Macht's gut.
Dann mache ich es auch kurz und bündig. Möge Fex euren Weg begleiten. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ich versuche einmal ganz kurz Magnus, zu ersetzen. Das werde ich niemals hinbekommen. Aber ihn vielleicht mit einer Winzigkeit noch zu vertreten, nachdem schon die Session Zero angesprochen wurde. Einfach mal stellvertretend ganz liebe Grüße an seine Montagsrunde. Einfach weil es immer kommt und ich finde, das darf nicht fehlen. Und von mir aus möge das Würfelglück mit euch sein. Viel Spaß.
So, ihr Lieben, das obligatorische Schlusswort von mir darf natürlich und soll auch nicht fehlen. Danke fürs Zuhören. Das war Inventar Folge 1. Folge 2 kommt dann Ende November bei den Meistergesprächen, die immer am letzten Sonntag im Monat dann vonstatten gehen. Da die Folge, die zweite Folge zum Inventar, noch nicht im Kasten ist zum Zeitpunkt von der Aufnahme, die ihr jetzt gerade hört, freuen wir uns natürlich besonders, wenn ihr uns noch schafft zu schreiben. Fragen, Ideen, Anmerkungen, Beispiele oder irgendwas, was uns bereichern kann in der nächsten Folge. Wir haben ja teilweise euch direkte Fragen gestellt in dieser Folge. Also zögert bitte nicht. Ich werde auch versuchen, so wie immer, mir euren Namen dazu zu schreiben, aber es ist ein nicht besonders guter, aber doch realistischer Spleen von mir und seht es mir bitte nach. Danke trotzdem für die Zusendungen. Mit den Schwafelhelden geht es dann am 1. November, wollte ich schon sagen, am 1. Sonntag im November weiter und bis dahin bedanke ich mich. Kontaktiert uns gerne bei Facebook, Twitter oder X, wie auch immer es jetzt heißt, Instagram und Discord oder per E-Mail. Ihr kennt die Kanäle und findet uns schon und danke fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal.